Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
Mit Constanze Alvarez herzlich willkommen. Heute geht's um die Bezahlkarte für Geflüchtete. Seit Ende März ist sie in einigen bayerischen Kommunen im Einsatz. Was bedeutet das für die Betroffenen? Außerdem begleiten wir junge Erwachsene, die sich Zeit nehmen für Grundschulkinder aus sozial schwachen Familien im Projekt Balu und Du. Und wir sprechen mit der Autorin Irene Langemann über das Schicksal der Russlanddeutschen unter Stalin, über die Spuren der Gewalt und ihre Folgen für die Gegenwart. Zu unserem ersten Thema. Sie war von Anfang an heftig umstritten, die Bezahlkarte für Geflüchtete. Nun ist sie seit rund 5 Wochen in einigen bayerischen Kommunen im Einsatz und die Bilanz ist zwiespältig. Von Seiten der Politik heißt es, das Zahlungssystem funktioniere und entlaste die Kommunen beim Verwaltungsaufwand. Doch wie genau funktioniert die Karte? Welche Erfahrungen haben Betroffene bisher damit gemacht? Und wie verändert sie den Alltag der Familien? Minos Toko Afonso hat sich umgehört.
Weil Leute werden dich anders anschauen, dich auch anders behandeln, wenn sie sehen, dass du diese Karte benutzt, weil das ist halt oft so.
Am meisten die von meiner Schule, weil die sind abnormal fies.
Diese Karte, die Mia meint, ist die Bezahlkarte für Asylbewerber. Aber Mia 13, die eigentlich gar nicht Mia heißt, und ihre Familie wollen anonym bleiben. Die 4-köpfige Familie kommt aus dem Iran und hat Asyl beantragt. Sie lebt in Straubing und bekommt ihre Sozialleistungen jeden Monat auf die Bezahlkarte für Asylbewerber gebucht. Was für die Politik ein gelungenes Modell darstellt, ist für Betroffene mit mehreren Hindernissen verbunden.
Das ist schrecklich und wir können nicht einfach irgendwo einkaufen. Das ist ein Problem. Besonders wir haben 2 Teenager-Tochter und können nur im Straubing einkaufen. Und andere Stadt, wir können nicht. Früher sind wir gefahren nach Regensburg oder München oder andere Stadt. Dort meine Kinder haben etwas gekauft.
Sagt Mias Mama Mariam. Auf den ersten Blick sieht die Bezahlkarte für Asylbewerber wie eine herkömmliche Bankkarte aus. Aber die Bezahlkarte funktioniert nicht überall wie ein normales Bankkonto. Überweisungen, Raten und Online-Käufe sind nicht möglich und in Bayern zum Beispiel kann die Karte nur im eigenen Landkreis verwendet werden. Bargeld abheben ist nur begrenzt möglich. Elena Löber vom Flüchtlingsrat München weiß um die Probleme der Betroffenen mit dem neuen System und sieht darin vor allem eine soziale Ausgrenzung.
Vor allem eben diese Alltagssituationen, also beim Bäcker nicht bezahlen können, beim Friseur nicht bezahlen können, aber eben auch das Budget nicht wissen, wie viel man hat. Und es gab aber auch schon einen, der berichtet hat, er stand an der Kasse in einem Laden, wo die Karte eigentlich funktionieren sollte und sie hat nicht funktioniert. Und das war natürlich dann doppelt belastend und beschämend.
Seit dem 21. März gibt es das neue Bezahlsystem in den bayerischen Landkreisen Fürstenfeldbruck, Günzburg, Traunstein und in der kreisfreien Stadt Straubing. Im Mai soll die Bezahlkarte auch in anderen Kommunen wie zum Beispiel Augsburg, Passau oder Nürnberg ausgeweitet werden. Gerade im Fall von Bayern, wo die Bezahlkarte an einen Landkreis gebunden ist, erweist sich ihre Nutzung etwa in andere deutsche Regionen als schwierig.
In Frankfurt, wir haben einige Bekannte und wir Beispiel mussten besuchen ihnen, aber wenn wir haben kein Bargeld, es geht nicht.
Die begrenzte Bargeldauszahlung ist für viele Betroffene im Alltag die größte Herausforderung. Letztlich stellt das Kartensystem auch für Kinder eine Belastung dar, sagt Elena Löber vom Flüchtlingsrat München.
Gerade Schulkinder ist das ein Thema, weil man natürlich auch zum einen möchten sie es oft gar nicht sagen vor den KlassenkameradInnen, aber auch in welchem Schulkiosk kann man denn mit Karte bezahlen. Das ist natürlich auch alles Barleistung und da sind wir in Bayern leider mit diesen 50 Euro wirklich am unteren Limit und da ist nicht viel Spielraum.
Trotz der Kritik von Sozialverbänden, Hilfsorganisationen und Migrationsforschern, die bereits vor der Einführung befürchteten, dass durch die Bezahlkarte eine Art Zweiklassengesellschaft entstehen könnte und darin eine Gefahr für die Integration sehen, zieht der bayerische Innenstaatssekretär Sandro Kirchner eine erste positive Zwischenbilanz. Laut Kirchner seien keine nennenswerten Schwierigkeiten aufgetreten und das System in der Praxis laufe gut. Professor Hans Vorländer, Vorsitzender des Sachverständigenrates für Integration und Migration, bezeichnet das Pilotprojekt als Flickenteppich und plädiert für ein bundesweit einheitliches System.
Nun haben wir in einzelnen Kommunen Praktiken, wir haben auch von Land zu Land unterschiedliche Einführungsmodi. Und gleichwohl wird daran festgehalten und gearbeitet, dass man ein einheitliches, auch länderübergreifendes System schafft. Und das ist im Augenblick eben doch ein ziemlicher Flickenteppich, der auch hohe administrative Aufwendungen erzeugt für die jeweilige einführende Behörde. Die Aufwendungen sind hoch und ein einheitliches System würde diese Aufwendungen auf ein erträgliches Maß herunterschrauben.
Politiker hoffen, durch das Bezahlsystem den Verwaltungsaufwand in den Kommunen zu senken, aber auch, dass weniger Menschen nach Deutschland flüchten oder weniger Geld in die Herkunftsländer überweisen. Was aber spricht dagegen, Geld in die Heimat zu überweisen? Professor Vorländer.
Im Prinzip spricht da gar nichts gegen. Das sind Rücküberweisungen, die Geflüchtete vornehmen, um ihre Familie in dem Herkunftsland zu unterstützen. Und dieses Geld ist zum Teil ja auch sehr sinnvoll dort verwendet und kann eben auch in verschiedenen Hinsichten zur Stabilisierung auch des Lebensunterhaltes in den Herkunftsregionen verwendet werden. Es ist so etwas wie Entwicklungshilfe, nur eben in anderer Form. Es gibt dann natürlich auch einzelne Beobachtungen, die bestehen darin, dass Geflüchtete beispielsweise auch ihre Schleusungen damit finanzieren. Das will man ja auch damit unterbinden. Also es gibt unterschiedliche Formen der Rücküberweisung oder der Verwendung von Bargeld.
Solange Asylbewerber und Menschen mit einer Duldung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, sind sie auf das Bezahlkartensystem angewiesen. Die vierköpfige iranische Familie aus Straubing hofft bald, ihr eigenes Geld verdienen zu können und in Deutschland ein neues, sicheres Leben anzufangen.
Gott sei Dank, ab September meine Ausbildung beginnt und ich bekomme Geld, Bargeld. Und ich glaube, unsere Situation wird ein bisschen besser.
Mehr Schaden als Nutzen? Die Bezahlkarte für Geflüchtete, ein Beitrag von Minos Toko Afonso. Wir haben es gerade gehört, wie wichtig es ist, über eigenes Geld zu verfügen, für ein selbstbestimmtes Leben, für das Gefühl, dazuzugehören. Kinder aus sozial schwachen Familien bekommen es früh zu spüren, dass mit ihnen etwas anders ist. Sie können sich viele Dinge nicht leisten, die in ihrer Klasse angesagt sind, leiden häufig unter einem geringen Selbstwertgefühl. Wenn dann noch familiäre Schwierigkeiten hinzukommen, wie die Trennung der Eltern beispielsweise, geraten diese Kinder in noch größere Not. Oft fehlt ihnen jemand, der ihnen einfach zuhört oder etwas mit ihnen unternimmt. Hier setzt Balu und Du an, ein bundesweites Mentorenprogramm, das junge Erwachsene mit bedürftigen Kindern zusammenbringt. Sarah Pache stellt es vor.
Die 8-jährige Aishat bekommt in ihrer Familie manchmal nicht genug Aufmerksamkeit. Ihre Lehrer haben sie deshalb für das Projekt Balu und Du vorgeschlagen. Jetzt hat sie Lisa, eine Mentorin, die nur für sie da ist.
Ein Balu ist sowas wie ein Pate oder ein älteres Geschwisterkind, dem man von seinem Tag erzählen kann, mit dem man coole Ausflüge machen kann. Der einem vielleicht auch was beibringt, was man noch nicht kannte, so wie jetzt zum Beispiel eine Blumenkette.
Auf dem Weg zum Spielplatz sind Lisa und Aishat die vielen Gänseblümchen aufgefallen. Lisa ist 22 und hat als Kind immer Blumenkränze gemacht. Ihr Mogli Aishat aber noch nie. Deshalb zeigt sie es ihr heute.
Wollen wir uns hier hinsetzen ins Gras? Kannst mal eine nehmen. Und dann kannst du mit deinem Fingernagel da so eine Rille reinmachen.
Aber nicht so eine Decke.
Seit Oktober treffen sich Lisa und Aishat einmal in der Woche. Das Mentoring-Programm ist auf ein Jahr angelegt.
Ich habe mir überlegt, dass ich so noch Zeit habe in meiner Woche und dass ich gerne was Ehrenamtliches machen würde. Und da ich Kinder total cool finde, habe ich mich da halt einfach im Internet informiert und da bin ich auf das Projekt gestoßen. Ja, wir haben dann bald die Hälfte schon um, leider, muss man sagen, oder?
Ja.
Ja, wir haben schon einiges zusammen erlebt, was ich, glaube ich, auch ohne sie gar nicht so gemacht hätte.
Trampolinpark, Holzwerkstatt oder Museum, die zwei verbringen viel Zeit gemeinsam. In Aishats Familie ist dafür nicht immer Platz.
Weil ich bin die größte Schwester und
Manchmal fühle ich mich einsam.
Auch Student Ali aus München ist ein Balu. Er kann sich sein Ehrenamt für sein Studium anrechnen lassen. Sein Hauptziel ist aber, seinen 7-jährigen Mowgli Evren zu unterstützen.
Evren hat vor allem ein bisschen Schwierigkeiten, damit seine Gefühle ein bisschen zu kontrollieren. Also er gerät immer wieder mal unregelmäßig, aber es kommt trotzdem vor in Streitereien. Und ich versuche ihm immer wieder Tipps zu geben, wie er die Situation anders, mit denen anders umgehen kann.
Wenn ich gut drauf bin, soll ich meine Augen zumachen und bis 10 zählen.
Wenn es dann manchmal stressig ist, ne?
Ja.
Besser geworden?
Ja.
Balu und Du hat in München und Freising bereits über 700 Tandems zusammengebracht. Renate Graf, die das Projekt koordiniert, ist stolz auf die Entwicklung der Tandems.
Für mich ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, wo ich immer wieder feststelle, das geht auf. Die Balus und Moglis kennen sich ja vorher nicht und werden im Prinzip zusammengewürfelt. Und trotzdem sehe ich, was da in so kurzer Zeit für eine Bindung entsteht und wie viel die Moglis von den Balus mitnehmen, aber auch wie sich die Balus von den Moglis teilweise inspirieren lassen.
Das Mentoring-Programm wird von Anfang an wissenschaftlich begleitet. Die Studien zeigen, dass die Kinder durch Balu und Du mehr Selbstbewusstsein erlangen und ihre Fähigkeiten besser einschätzen können. Sie sind fröhlicher und
in der Regel erreichen die Moglis einen mindestens eine Stufe höheren Bildungsabschluss als von der Lehrkraft prognostiziert.
Kinder, für die Lehrkräfte und Familien zu wenig Zeit haben, werden gesehen und unterstützt. Ein bisschen mehr Bildungsgerechtigkeit also dank Balu und Du.
Das Mentoring-Programm für Grundschulkinder. Diese Woche wurde es übrigens ausgezeichnet. Balu und Du schaffte es auf den 2. Platz beim Wettbewerb Das gute Beispiel. Damit hebt der Bayerische Rundfunk besonders wertvolle ehrenamtliche Initiativen hervor. Herzlichen Glückwunsch. Und von jungen Menschen, die alles noch vor sich haben, kommen wir zu einer Künstlerin, die schon viel erlebt und sich dabei immer wieder neu erfunden hat. Irene Langemann heißt sie. 1959 in Sibirien geboren, spielte sie als junge Frau Theater in Moskau. Kurz nach dem Mauerfall kam sie nach Deutschland und machte sich als Filmemacherin einen Namen. Inzwischen ist Irene Langemann auch erfolgreiche Buchautorin. Ihr jüngster Roman heißt »Das Gedächtnis der Töchter«. Darin erzählt sie die Geschichte einer deutschen Familie, die über Generationen versucht, im krisengebeutelten Russland Wurzeln zu schlagen. Eine Geschichte, die eng verwoben ist mit ihrer eigenen Biografie.
Irene Langemann wurde 1959 in einer sibirischen Kleinstadt geboren, in eine deutsche Familie hinein, als sogenannte Russlanddeutsche. Sie wächst zweisprachig auf. Ihre Mutter erzählt ihr von ihrem Leben in den 1940er Jahren, als die Deutschen in der Sowjetunion unter Stalin zu Staatsfeinden wurden. Die Mutter muss in ein Arbeitslager, Jahre begleitet von Hunger, Kälte und Tod.
Und es gab da auch so eine gewisse Verharmlosung, als ob sie Angst gehabt hätte, die Brutalität des sowjetischen Regimes als Brutalität zu benennen.
Irene Langemann behält die Geschichten ihrer Mutter im Kopf, widmet sich dennoch erst ihrer Karriere am Theater. Im Alter von 17 Jahren geht sie zum Studium nach Moskau. Anschließend arbeitet sie als Schauspielerin und Moderatorin. 1990 wandert sie nach Deutschland aus. Von Köln aus macht sich Irene Langemann dann als Filmemacherin einen Namen. Etwa mit der Dokumentation über Aussiedler namens »Nirgendwo verwurzelt« oder mit dem mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm über Russlands Wunderkinder. Immer wieder reist sie für ihre Filmprojekte nach Russland.
Und dann war ich 2010 bei Filmrecherchen in Moskau. Es lief der 2. Chodorkowski-Prozess. Und die Richterin und die Staatsanwälten, die sprachen in einem Sprachduktus, der mich erschüttert hat. Es war wirklich so der Sound der Stalinzeit. In diesen Stunden, in diesem Gerichtssaal, kam mir die entscheidende Idee für den Roman. Also ich hatte gedacht, ich muss die Zeitebenen ineinander schieben, sie verweben, verzahnen, damit so auch das Gefühl entsteht, dass sich in diesem Land nichts ändert, dass die Spirale der Gewalt und der Repression immer wieder neu in Bewegung setzt.
Aus dem Film über Chodorkowski wurde nichts. Dafür arbeitete sie weiter an dem Roman, der 6 Generationen einer deutschen Familie in Russland erzählt. Gut 10 Jahre lang schrieb sie an dem Buch. Darin beschreibt sie die Erlebnisse ihrer Mutter in Form eines Tagebuchs. Etwa das Leben im Arbeitslager, das tägliche Holzfällen, egal wie kalt oder heiß es war.
Das Holz der Kiefer schien hart wie Stein, vielleicht war die Säge stumpf. Obwohl wir unser Bestes gaben, kamen wir nur wenige Zentimeter voran. Mariechen und ich verschnauften, bückten uns wieder, zogen an den Griffen. Das Blut pochte im Kopf, die Hand an der Säge verkrampfte sich. Unsere Mägen knurrten. Am Morgen hatten wir in der Kantine die 400 Gramm Tagesration Brot und eine übel riechende Kohlsuppe bekommen.
Irene Langemanns Figuren erleiden Schreckliches, aber verharren nicht im Leiden. Ihre Mutter überlebt das Arbeitslager, wird Kinderärztin. Der Filmemacherin und Autorin ist es wichtig, sie nicht als Opfer darzustellen.
Ein Opfer ist manchmal auch nicht handlungsfähig und ich wollte das eigentlich vermeiden, denn ich habe das ja auch an meiner Mutter gesehen. Sie ist eine starke Person geblieben, trotz des vielen Elends und der unmenschlichen Entbehrungen, die sie erlebt hat. Und ich wollte aus der Position der Stärke meine Figuren zeigen, nicht als Opfer. Meine Erfahrung ist auch, dass viele russlanddeutsche Autoren das in dieser Haltung gemacht haben. Und das fand ich falsch, denn das nimmt dem die Stärke, glaube ich.
Eine Geschichte des Empowerments, die auch für Irene Langemann steht. Sie unterrichtet seit Jahren Film und gibt Workshops in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, Belarus und Moldau. Ihr nächstes Filmprojekt führt sie nach Georgien. Dort gibt es massive Proteste gegen ein Gesetz, das aus dem Ausland finanzierte Organisationen zu ausländischen Agenten brandmarkt, was nach russischem Einfluss klingt.
Da gibt es auch große Probleme aufgrund der russischen Geopolitik, aufgrund des Ukraine-Krieges. Und es ist eine spannende Situation, aber auch eine sehr schwierige für die Bevölkerung. Und ich finde, es muss darüber erzählt werden, weil man weiß nicht allzu viel über Georgien.
Sie werde weiterhin Filme machen, sagt Irene Langemann. Das hält sie aber nicht davon ab, sich auch der Literatur zu widmen und zu schreiben. Sie arbeitet bereits an ihrem nächsten Roman.
Eleonore Birkenstock mit einem Porträt von Irene Langemann. Nächsten Samstag ist die Schriftstellerin mit ihrem Roman »Das Gedächtnis der Töchter« im unterfränkischen Kitzingen zu Gast. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Viktoria Hausmann empfiehlt unter anderem »Das leere Grab«, einen Film über den deutschen Kolonialismus.
Eine große Menschenmenge hat sich um das Grab ihres gemeinsamen Vorfahren, Häuptling Duya Songia, im Bahnhof versammelt. Sie weinen, werfen sich auf das Grab und gedenken seiner Ermordung vor ca. 120 Jahren. Sein Schädel wurde damals, wie viele andere afrikanische Gebeine, zu Forschungszwecken nach Deutschland verschifft, um Beweise zu finden, die die Kolonialisierung rechtfertigen sollten. Wo er genau ist, weiß man bis heute nicht. Vater, hier schläfst du nur, aber dein Kopf ist fort. Er wurde von den Weißen mitgenommen, sagt das heutige Familienoberhaupt der Familie Mbano traurig. Es ist nur eine von vielen Szenen in der Dokumentation »Das leere Grab« des deutsch-tansanischen Regieduos Agnes-Lisa Wegner und Cece Emley, die einen sprachlos machen. Das Duo arbeitet darin, gemeinsam die deutsche Kolonialgeschichte in Tansania auf und das in drei Sprachen, Swahili, Englisch und Deutsch. Agnes-Lisa Wegner über den Protagonisten.
Die Elders, also die Großvätergeneration, hat John den Auftrag gegeben, den Kopf des Urgroßvaters zu finden. In der Ahnung, der sich wahrscheinlich irgendwo in Deutschland befindet, in einer Kiste, in einem Depot eines Museums oder einer Universität. Mhm. Das ist Johns Auftrag und seine Mission. Und er lebt es mit Leib und Seele, weil er sagt, wir müssen diese Trauer zu Ende bringen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass der Geist unseres Großvaters zur Ruhe kommen kann, sonst kommt die Familie nicht zur Ruhe und die ganze Community nicht. Die ist mit betroffen, gerade weil er so eine wichtige Persönlichkeit war.
Das leere Grab von Agnes-Lisa Wegner und Cece Emley läuft unter anderem morgen Abend um 18 Uhr im City 2 im Rahmen des Dogfests und ist zusätzlich online verfügbar. Es kommt außerdem am 23. Mai deutschlandweit in die Kinos. Es ist eine der buntesten Veranstaltungen in ganz München. Mitte Mai wird wieder über den Münchner Altstadtring gelaufen, gerannt, getrampelt und gerollt. Alles für den guten Zweck. Beim Giro di Monaco, dem Spendenlauf für das Kultur- und Wohnprojekt Bellevue di Monaco, nehmen jedes Jahr Einheimische und Zirkuroste, Geflüchtete, Queere sowie Menschen mit und ohne Einschränkungen teil. Für Till Hofmann, den Geschäftsführer des Lustspielhauses, der auch Mitinitiator des Laufs ist, ist der Giro auch angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung ein Zeichen für mehr Solidarität und Offenheit.
Naja, es ist, glaube ich, in einer Zeit, die ein bisschen aufgeregt ist und so spalterische Tendenzen in der Gesellschaft immer wieder herbeigeredet werden, genau das richtige Zeichen in der Stadt München oder fürs Land auch, für Bayern, zu zeigen, dass man gemeinsam optimistisch was miteinander unternehmen kann, Zusammenhalt zeigen und auch für eine offene Gesellschaft steht. Und da ist der Lauf einfach ein wunderbares Zeichen, sich auch noch gemeinsam an einem schönen Sommertag zu bewegen.
Für Läufer und Zuschauer gibt es übrigens ein buntes, kulturelles Unterhaltungsprogramm. Mit dabei Kaffee unter Zucker und die Spider-Murphy-Gang. Schirmherr ist Oberbürgermeister Dieter Reiter. Der Giro di Monaco findet am 12. Mai, also nächsten Sonntag, ab 10 Uhr vor dem Bellevue di Monaco statt.
Come ti vè gente sta mangiando allegramente a bascia mare chiaro e un gustigiatore sta suonando.
Leicht melancholisch, voller Schwingungen und zutiefst neapolitanisch. Das ist die Musik von Sono d'Agere, was so viel wie der Traum von gestern bedeutet. Die Band besteht aus der Sängerin Irene Scabato, die neben zahlreichen Musikpreisen auch viele italienische Lyrikpreise gewonnen hat, dem Mandolinisten Marcello Smiliante Gentile und dem Gitarristen Gianmarco Libecchio. Auf ihrem neuen Album Nun Vana Murate beweisen die drei Musiker, dass das neapolitanische Liedgut noch sehr lebendig ist und ungewöhnlich wandelbar. Neben sanften Balladen finden sich auch flotte Lieder, auf die man gut tanzen kann. Dass der neapolitanische Dialekt sich stark vom normalen Italienisch unterscheidet, muss aber keinen Italienliebhaber abschrecken. Man kann auch ganz ohne Sprachkenntnisse beim Hören in den schönen, vielfältigen Klangwelten versinken.
Die CD Nun Vana Murate von Suono d'Agere ist soeben bei Broken Silence erschienen. Das waren die Kulturtipps der Woche von Viktoria Hausmann und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und schönen Sonntag wünscht Ihnen Constanze Alvarez.